Herzlich willkommen zur 9. WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Und ich will die Messlatte nicht allzu hoch hängen, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Das ist heute die beste, die tiefgründigste, die informativste und die lustigste Folge von allen wird. Man könnte fast sagen, wir haben uns gestern schon mal warm geredet, als hätten wir alles schon mal vorbesprochen, als hätten wir geguckt, was machen wir, welche Themen sprechen wir an. Man hätte unsere Diskussion eigentlich aufnehmen können, nur dafür hätte halt jemand auf den roten Knopf drücken müssen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Dominik Wiemer heute neben mir sitzt zur Aufnahme dieser Folge der dritten Halbzeit. Wir sind in unserem Hotel in Vancouver im dritten Stock. Neben uns wird ein Buffet aufgebaut. Dominik kommt gerade frisch aus seinem Zimmer, wo gerade das Spiel Norwegen gegen Brasilien geendet ist. Und Dominik auch noch schwer begeistert vom Spiel und vom Ergebnis und vom Ausgang und eigentlich von allem von dem Spiel.
Unbedingt, ja. Vor allem jetzt auch noch von diesen Jubelszenen von den Norwegern, von ihrem mittlerweile schon legendären Rudern mit den Fans. Sonst macht es ja auch der Captain, der Ødegaard. Aber er hat natürlich auch heute gewusst, so viel Gefühl hat er dann, dass nur einer heute auf die Trommel kann schlagen kann. Und das ist zwar Sterling, Braut, Haaland. Und ja, ich meine, das sind wunderbare, grossartige Szenen, die zu dieser WM passen, die halt auch eine WM ist. Nicht nur von den Kleinen wie der Kap Verde, sondern auch von den ganz Grossen, von Messi, von Mbappe oder eben von Haaland.
Nicht nur Dominik ist da. In Zürich sitzt Thomas Schifferle auf seinem Sofa. Es ist 12:30 morgens in Zürich. Thomas ist bestens gelaunt, völlig beseelt von der Fußball-Weltmeisterschaft. Und Thomas, wir machen uns so ein bisschen Sorgen um deinen Biorhythmus. Bist du noch einigermaßen in der europäischen Zeitzone oder lebst du eigentlich schon das Leben, was wir hier leben? Bist du schon im WM-Rhythmus komplett angekommen?
Nein, ist alles gut. Danke der Nachfrage. Die Empathie weiss ich sehr zu schätzen, Tillmann. Das geht sehr gut. Das ist kein Problem. Ich kann ja zwischendrin mal am Tag durch ein Nückerli machen. Also nein. Jetzt wird es halt wieder eine längere Nacht, weil ich noch England und Mexiko schauen muss. Aber es ist alles gut.
Aber was man vielleicht noch sagen kann, ist schön, dass du auch wieder lächeln kannst, Tillmann. Ich meine, du bist gestern völlig niedergeschlagen auf dem Sofa gelegen, wo wir jetzt wieder hocken. Also ich habe das letzte Mal so enttäuscht gesehen, die 5 Tage vorher, oder? Wo Deutschland gegen Paraguay raus ist gegangen.
Als Deutschland gegen Paraguay ausgeschieden ist, das war nicht angenehm und das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen. Aber das, als ich gestern nach knapp einer Stunde Aufnahme bzw. Nichtaufnahme gemerkt habe, dass nirgendwo eine rote Lampe brennt, da ist alles in sich zusammengebrochen. Da habe ich dann gemerkt, dass nicht mehr so viel Energie in meinem Körper ist nach 5 Wochen Nordamerika. Und dann ist alles, da war alles schlecht, alles mies. Aber rückblickend muss man ja sagen, jetzt haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt haben wir nämlich noch einen ganzen Tag, den wir mehr mitnehmen können. Aber Thomas, bevor wir anfangen, wir haben es auch gestern schon besprochen, aber wir müssen es heute natürlich nochmal machen. Du weißt, Katzen-Content funktioniert immer. Und Thomas Schifferle Katzen-Content funktioniert bei der dritten Halbzeit ganz besonders gut. Denn es sind 2 neue Mitbewohner bei dir in der Wohnung. Die weiß nicht, ob sie jetzt auch auf der Terrasse sind. Die wahrscheinlich froh sind, dass sie bei dir sind. Es gibt immer was zu essen. Es ist schön warm, wenn sie nach drinnen kommen. Sie haben eine Terrasse zum Rausgehen. Aber die sich vielleicht fragen, was der seltsame Mann da macht, der sich jeden Tag die Nacht um die Ohren schlägt und vor so einem viereckigen Gerät sitzt, wo irgendwas Grünes über den Bildschirm flimmert.
Ja, es ist so, dass mein alter Tierli am Ostersonntag mit knapp 22 gestorben ist. Und dann habe ich eine gewisse Bedenkzeit oder eine Trauerzeit gebraucht. Und jetzt habe ich seit knapp 4 Wochen 2 Katerchen, die aus dem Heim sind. Und ja, die haben sich an mich gewöhnt und ich musste akzeptieren, dass sie das Gefühl haben, wo ich gehöre ihnen. Also sie lassen mich grosszügigerweise die WM schauen, da bin ich schon mal dankbar. Was sie noch nicht begriffen haben, trotz allem, ist, wie die Offside-Regeln funktioniert. Und darum, weil sie es nicht begriffen, sind sie jetzt einfach am Schwanzen auf der Terrasse. Also sie haben im Moment ein schönes Leben. Und wenn es ist ihnen egal, ob ich jetzt Fernsehen schaue oder nicht, sie lassen mich machen.
Aber wenn es einer schafft, den beiden Katzen die Abseitsregel beizubringen, dann bist du das. Wir sind also positiv.
Es wird ja zwangsläufig sein bei dieser Vielzahl von Matchen, wo der Thomas jeweils daheim schaut. Irgendwann werden sie es schon noch begreifen.
Ja, wenn sie manchmal begreifen, dann entscheidet sich das selber nicht, wie leicht sie dann begreifen, oder?
Wir haben ganz viel zu besprechen heute. Wir haben 16. Finals gesehen, die hochattraktiv waren, die spannend waren. Wir haben 8. Finals gesehen, die hochattraktiv waren, die spannend waren. Wir haben wahrscheinlich das dreckigste Spiel dieser Weltmeisterschaft gesehen in Paraguay gegen Frankreich. Wir haben das Aus der Deutschen irgendwann mal gesehen. Wir haben Schiedsrichterentscheide gesehen. Wir haben einen Schweizer Schiedsrichter überhaupt noch nicht gesehen. Wir haben eine Entscheidung der FIFA vorhin mitbekommen. Es gibt ganz viel zu besprechen. Aber lass uns doch beim Positiven bleiben zuerst. Thomas, die Spiele, die du alle gesehen hast, ob 16. Finals oder 8. Finals, was ist dir besonders geblieben? Welches Spiel hat dich besonders begeistert?
Ich muss ganz schnell die Liste durchschauen. Wenn ich jetzt mal das 16. Finale nehme, ist die zweite, also ist mit Brasilien-Japan, grundsätzlich Brasilien-Japan. Ich hatte riesen Freude an den Japanern, wie die strukturiert Fußball gespielt haben. Und ich bin beeindruckt von den Brasilianern, von ihrer Reaktion nach der Pause, wo sie auf den Rückstand reagiert haben. Ich hatte sehr Freude an der Elfenbeinküste. Mir hat Senegal gefallen gegen Belgien und leider ja, so gewisse Schwäche in der 85. Minute und von einem 0-2 ist noch, von einem 2-0 ist es 2-3 geworden. Und dann natürlich zwei Matches, wo du einfach musst sagen, ja, viel besser geht's nicht. Das ist einerseits Portugal-Kroatien, die zweite Halbzeit. Was die an Drama geboten hat, hat man das Gefühl, das kann man gar nicht mehr toppen. Und beeindruckt bin ich dann halt einfach gleich gewesen vom Ronaldo. Meine Kroatien führt Eisen, und dann gibt's Penalty von Portugal, und wer nimmt den Ball? Der Ronaldo. Und man kann sich auch vorstellen, in dieser Situation, wie viel Druck das der hat. Wenn jeder andere, der angerufen wäre von den Portugiesen, hätte einen Bruchteil davon gehabt, von Druck. Weil alle warten jetzt darauf, dass er verschießt. Und er haut sie rein.
Also die Antwort auf die Frage, was dein Highlight war, ist im Grunde alles.
Es hat einfach extrem viel, sehr viel gute Match.
Und dann hast du eigentlich jetzt in dieser riesen Aufzählung hast du halt sogar noch zwei Matches rausgelassen. Zum Ende wärst du jetzt sehr wahrscheinlich gekommen. Und zwar zu dem zwischen der Kap Verde und Argentinien.
Dann hast du das Gefühl, nach Portugal, Kroatien, nach der ersten, zweiten Halbzeit, es geht nicht mehr besser. Und dann kommt Argentinien gegen Kap Verde. Und das ist einfach ein Match für Geschichtsbücher, das musst du sagen. Das ist, hast du auch das Gefühl, kannst du nicht übertreffen. Wird wahrscheinlich noch passieren an dieser Weltmeisterschaft, weil es sind ja noch so viele gute Matches möglich. Also, nein, es hat einfach wirklich nochmal, Tillmann, es tut mir leid, dass ich dir das nicht so ganz konkret beantworten kann, wie ich das selber sonst auch gerne habe. Aber es hat einfach sehr, sehr viele gute Sachen, die man darüber berichten kann.
Und weißt du, wieso ist das so? Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen die Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten Tagen gewonnen habe. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Bedeutenderes für einen Fußballer als eine WM. Und das merkst du diesen Spieler an. Ich meine, jetzt der Haaland ist jetzt gerade das letzte Beispiel gewesen. Der hat alles gewonnen mit Manchester City. Aber eben, mit Norwegen war überhaupt noch nie eine WM dabei gewesen. Und ich bin überzeugt, wie der jetzt auf sein zweites Goal hat reagiert, wie er nach dem Match hat gejubelt. Man hat gedacht, er hat Tränen, Licht oder wässrige Augen. Ich bin fast sicher gewesen, das war für ihn der schönste Moment in seiner Karriere gewesen. Was gibt es Schöneres als dein Land in New York gegen Brasilien weiterzuschiessen? Ich meine, alle, die schon mal in einem Match waren von City oder zumindest die im Fernsehen gesehen, das ist trotz allem relativ plastisch. Ich meine, das ist ein halber Friedhof, das Stadion bei den Heimspielen. Das heute war einfach etwas ganz anderes gewesen. Und das merkst du den Spielern an. Ich meine, der Harry Kane, das ist auch für mich so ein grosser Moment. Wenn er im Alleingang die wankenden Engländer gegen Kongo noch weitergeknallt. Auch da hast du gesehen, wie viel ihm dieser Moment bedeutet, wo sie alle vor die Fans herstehen und er wird das wunderbare Wonderwall gesungen. Oder eben auch Messi mit Argentinien, 65'000 Zuschauer in Miami, davon auch 60'000 Argentinier, die haben alle Angst gehabt, es ist still geworden, der Messi hat gezittert und irgendwo fängt er halt dann gleich noch eine Antwort in seinem Fuß und sie gewinnen irgendwie noch eine grossartige Kap Verde. Also das ist doch einfach das Grösste, was der Fußball bieten kann.
Man muss sagen, dass irgendwie so die Kraft von dem Turnier, von der Weltmeisterschaft sich jetzt logischerweise in der K.O.-Runde so richtig entfaltet. Wir waren vor 2-3 Tagen, als eben das Spiel zwischen Argentinien und Kap Verden war, in der Innenstadt und haben uns eigentlich gesagt, komm, wir fahren jetzt mit der Fähre zu einem Ort, wo es eigentlich nicht um Fußball geht, wo man so ein bisschen Souvenirs kaufen kann. Man ist auf so einer Granville Island, nennt sich das. Man hat so eine schöne Sicht auf die Skyline und der Plan war, nein, wir gucken keinen Fußball. Aber natürlich, weil Vancouver auch WM-Veranstaltungsort ist, gab es auch da ein Public Viewing und dann sind wir dran vorbeigelaufen und dann stand es natürlich gerade 1-1. Natürlich geht man dann nicht dran vorbei. Natürlich haben wir uns hingesetzt, sind mit einer großartigen Verlängerung belohnt worden und irgendwie, man merkt jetzt, also Thomas, du ja auch, in der Gruppenphase hast du wahrscheinlich noch eher Spiele ausgelassen, weil sie einfach nicht so attraktiv sind, weil zu klar ist von Anfang an, was sich tut. Aber jetzt, also die Kraft, die das Turnier entfaltet hat in der K.O.-Phase, ist schon beachtlich, oder?
Aber das hat man ja eigentlich auch gewusst, dass es erst mit der K.O.-Phase richtig anfährt.
Aber hat man gewusst, dass es, weil es hat jetzt immer noch Duelle, also eben Argentinien-Cup werden ist das Paradebeispiel. Das ist ja eigentlich ein Duell auf Papier, wo man sagt, das muss ich jetzt nicht sehen, das ist zu eindeutig. Aber dass selbst so Spiele so auf die Art laufen, zeigt ja schon die Kraft von dem Turnier.
Ja, natürlich. Und es zeigt, dass der Dominik und ich haben eine Geschichte gemacht für die Montagsausgabe vom Tagesanzeiger. Wo man das thematisiert, es zeigt einfach die unheimliche Kraft vom Fußball, vom Spiel. Es verdrängt so viel, es absorbiert so viel die Kraft, dass du all das, was man im Vorfeld das Gefühl hat, das macht die WM kaputt, dass es einfach kein Thema mehr ist. Es geht wirklich einfach jetzt ums Spiel. All die Themen, die Nebenschauplätze, die auch grössere, kleinere, die sind einfach irgendwie wie aufgesogen, wie wegblasen, wie ich es einmal nennen will. Die Diskussion um Ticketpreisen als ganz grosses Beispiel, die Einflussnahme vom Trump, das Infantino-Gehabe, all das Zeugs, das ist irgendwo völlig weg, weil Spiel so fasziniert, weil der Dominik hat es aufgezählt, all die Spieler, die richtig grossen Spieler, die sind einfach parat. Und dann gibt es noch die ganz grossen, schönen Aussenseiter-Geschichten mit Kap Verden, wo alles schlägt. Und das macht es aus, es macht die Mischung aus. Und du siehst halt einfach richtig gut, also viel richtig guten Fußball. Und natürlich ist es sehr diskutabel, nach wie vor, da bleibe ich dabei, die 48 Mannschaften, das braucht es nicht. Du hast so viele Mannschaften, trotz allem, die du gar nicht wahrgenommen hast. Ich habe gestern das mal nochmal nachgeschaut, wer eigentlich so dabei war. Da habe ich festgestellt, Tschechien ist auch dabei gewesen. Jetzt also einfach als ein Beispiel, könnt ihr auch andere nennen. Also du brauchst nicht 48 Mannschaften.
Ich war auch dieser Meinung vor dem Turnier, aber ich musste revidieren. Logischerweise ist die Gruppenphase abgewertet worden. Es hat wirklich immer wieder Spiel gegeben in Gruppenphase, wo ich müsste sagen, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Also ich merke es auch bei mir mittlerweile. Neben dem Arbeiten, viel von der Freizeit, die wir noch überhaupt haben, die geht irgendwie drauf, für die Matchen zu schauen. Die sind zu gut, um sie zu passen. Das war in Gruppenphase noch ganz anders gewesen. Aber ich würde ja auch sonst nicht mehr jeden Match schauen. Das ist ja eh durch. Das machst du höchstens als Kind, wenn überhaupt, denke ich mir. Ich finde es halt trotzdem, die neuen Gesichter, die neuen Geschichten, das ist für mich eine Bereicherung, trotz allem. Weißt, also, es hat schon vorher chancenlose Mannschaften gegeben, WM, das wird es immer geben. Also, wie viel hat Deutschland denn gegen Saudi-Arabien gewonnen, WM 0-2? 7-0, 7-1.
8-0.
8-0.
Hoch und deutlich.
Genau, was sich nur wegen diesem Match steht, ja, hat sich ja der Miroslav Klose eine lange Zeit auf einer Stufe mit Messis und Mbappes von dieser Welt erwähnen. Nur wegen diesem einen Match. Also das hast du schon immer ein bisschen gehabt. Und darum finde ich, muss jetzt sagen, ja, es ist okay, die Aufstockung, weil sie ist eben nicht zugunsten von Europa gewesen, die Aufstockung. Es sind, glaube ich, 2 europäische Mannschaften mehr, oder?
3. Von 13 auf 16.
Man sollte meinen, wir hätten es gestern schon mal besprochen, aber das kann nicht sein.
Aber es gibt viel mehr Afrikaner, es gibt mehr Asiaten, vor allem aber Afrikaner, muss ich sagen, die eine Bereicherung waren. Und das ist okay, es wird sich nicht mehr ändern. Wenn schon, muss man, glaube ich, einen Modus ein bisschen schrauben, dass man halt einfach wieder das Torverhältnis zählt und nicht direkt Begegnung. Da hat man nämlich in jedem von diesen dritten Gruppenspielen noch fast überall Spannung gehabt.
Bevor wir auf die Momente kommen, weil ich nehme an, in dem Text, den ihr geschrieben habt, kommen auch ein paar Momente spielerisch, aber auch so ein bisschen was abseits des Stadions passiert. Aber Thomas, machen wir jetzt nicht auch den Fehler zu sagen, das, was alles vorher schlecht war, drehen wir jetzt einfach um und jetzt sehen wir es ein bisschen zu positiv, weil es gibt natürlich so Sachen wie die Geschichte des Iran, wo sich der Captain ja auch nochmal geäußert hat nach dem letzten Gruppenspiel, dass sie eigentlich das benachteiligste Team waren, einfach durch die äußeren Umstände. Machen wir es uns jetzt nicht auch zu einfach und reden im Grunde jetzt alles zu positiv?
Ja, die Gefahr besteht natürlich, da hast du völlig recht, man darf es natürlich nicht vergessen. Ich sage nur, es ist im Moment kein Thema, aber es gehört zu dieser Weltmeisterschaft gleich dazu, mit diesen Ticketpreisen, der Umgang mit dem Iran, der Fall jetzt von dem Spieler, der eigentlich eine rote Karte bekommen hat, von Amerika, Bologun, und die wird einfach mal gesagt, ja, das tun wir jetzt mal streichen, weil wahrscheinlich der Infantino von Trump ein Telefon bekommen hat, der soll doch spielen können. Es gibt nach wie vor Sachen, es gibt auch, du hast es angetönt gehabt von Herr Tillmann, der Match von Paraguay gegen Frankreich, ich meine, das ist ein absoluter Skandal, der Match.
Ja, also
es ist ein absoluter Skandal.
Ich habe mich aufgeregt.
Dominik,
Thomas, es ist nicht absolut ein Skandal,
der Match.
Natürlich ist es das. Ein absoluter Skandal. Überleg dir die zwei.
Nein, ich kann das noch dreimal wiederholen, wenn du willst. Kein Problem. Auch wenn es morgen um 12:30 ist oder 12:45. Kein Problem. Das Verhalten, das Benehmen von diesen Paraguayanern, die Unfähigkeit vom Schiedsrichter, das einzustemmen, das ist ein, soll ich es nochmal sagen, Dominik, wenn du es nochmal willst hören, das geht einfach nicht. Und das ist für mich ein Schandfleck. Und musst dir nur etwas vorstellen, wenn die Franzosen angefangen beim Mbappé nicht ihre Contenance bewahren oder auch Olysee, dann würde das absolut eskalieren.
Der Vorwurf muss ja eher, wenn wir da kurz bleiben wollen, in Richtung Schiedsrichter gehen. Ja. Weil Paraguay hat sich ganz offensichtlich im Rahmen der Regeln bewegt, keine gelbe Karte gesehen.
Ja, das ist jetzt aber sehr wilde Argumentation, Tillmann.
Ja, aber es ist ja so, du kannst aufs Matchblatt gucken und per Definition haben sie sich an die Regeln gehalten.
Wer schon mal ein Match gesehen in der südamerikanischen Liga?
Das interessiert mich null. Das interessiert mich null.
Jetzt bin ich dran, Thomas. Es wird dort gedreckelt, es werden Grenzen verbogen vom Erlaubten. Es liegt dem Schiedsrichter, das auch einzudämmen. Ich habe es unsäglich gefunden, das Verhalten von der Paraguay. So ist es nicht. Ich meine, der Gipfel war vor dem Penalti, dass man noch für alle Welt sichtbar noch probiert, den Penalti-Punkt zu kaputt machen. Super, wie der Mbappe hat reagiert, nach innen geholt und ein schönes Lächeln aufgesetzt. Super, wie sich die Franzosen überhaupt nicht provozieren lassen. Es ist so lächerlich, dass dann Olysee eine gelbe Karte bekommt. Für nichts und wieder nichts, weil sie Gegenspieler, der unsäglich Galarza, wirklich die schlimmste Figur in dieser WM, das kann man glaube ich sagen, noch zu einer Schauspiel-Einlage ansetzt, nachdem er schon 2-3 Ellbogen hat verteilt. Das ist alles lächerlich gewesen, aber Thomas, ein absoluter Skandal ist das nicht. Und zum Glück haben die Franzosen gewonnen. Es hat übrigens auch mal ein Match gegeben, ich glaube, es war WM 06 zwischen Frankreich und Portugal. Das ist ja der mit den meisten gelben Karten, oder? Also, ich glaube, das ist wenn ich da noch 1-2 Szenen und 1-2 Fouls aus diesem Match im Kopf habe, ist das eine ganz andere Hausnummer. Du musst schon sagen, es sind nie wirklich brutale, böse Fouls
gewesen. Man muss einfach drei Paraguayaner vom Platz stellen. Ja, das ist alles gut, okay.
Oder du musst es einfach verwarnen. Aber weißt du, sie haben es eben, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie haben das meisterhaft verstanden, das Spiel an Grenzen. Und ich bin froh, sie sind aus, es sind nicht Fußballer, sie haben sich all dem verweigert, zum Glück tschüss. Aber Thomas, das ist kein absoluter Skandal.
Du kannst noch 3 Stunden lang weiterreden, Dominik, die Formulierung bleibt, die musst du auch nicht rausschneiden, Tillmann.
Das hätte ich sowieso nicht gemacht. Und der Witz ist ja, dass wir uns im Grunde eigentlich alle einig sind. Also über zu 99%, es geht einfach um die Aussage, dass es ein Skandal ist und man kann das, glaube ich, problemlos als Skandal bezeichnen oder nicht.
Tillmann, wenn so ein Verhalten wo nichts anderes ist, als auf Dreckeln aussehen. Und wenn das dann noch von einem absolut unfähigen, gerne nochmal absolut unfähigen Schiedsrichter toleriert wird, dann wird es einfach für mich zum Skandal. Dann ist es einfach ein Schandfleck von dieser Weltmeisterschaft.
Es ist absolut ein Nebenschauplatz, muss man sagen. Aber ich halte schon, oder staune, wir staunen ja schon länger, Tinmann eigentlich. Also du hast das Thema mal etwa so vor einer Woche oder sogar schon fast vor zwei Wochen aufgebracht. Du hast eigentlich mal gefragt, wo ist eigentlich der Sandro Scherrer? Warum pfeift der nicht? Eines der grössten Schiedsrichtertalente, zumindest in Europa. Der erste Schweizer Schiedsrichter, der an der WM ist, dabei ist, seit 2010, wenn ich mich nicht täusche, wo der hatte, das Halbfinale der Champions League zwischen PSG und Bayern München zu pfeifen. Das unvergessliche, absolut grossartige Spiel.
Absolut, okay, ja.
Jetzt so braucht man es eben, zur Worte richtig, Thomas. Und er hat dort auch grandios geleitet. Oder? Und der darf jetzt nicht pfeifen. Aber dann kann so ein Hingewäldler-Schiri, er wird jetzt schon zum dritten Mal mit einem Auftritt an der WM belohnt. Und der war einfach völlig überfordert gewesen. Das ist für mich erstaunlich und auch ein Ärgernis.
Es ist bemerkenswert, weil also die FIFA-Liste für dieses Turnier umfasst 52 Namen, wenn es um die Schiedsrichter geht. Ich glaube, ich habe gestern mal nachgeguckt, da waren es 42, 43, 44 Schiedsrichter, die schon im Einsatz gewesen sind. Das heißt, Sandro Scherrer gehört zu den ganz, ganz wenigen, die noch kein einziges Spiel gepfiffen haben. Er war 7-mal vierter Schiedsrichter, hat an der Linie gestanden. Auch beim Verband ist man sich nicht so ganz sicher, warum er eigentlich nicht zum Einsatz gekommen ist. Hast du irgendeine Erklärung? Vermutlich nicht, aber warum Sandro Scherrer, der so wirklich so gut gepfiffen hat, im Champions League Halbfinale als Talent gilt, keinen Einsatz bekommen hat bei der WM bisher?
0,0. Ich habe mal einen befreundeten Ex-Schiedsrichter gefragt, ob er eine Erklärung habe. Und er hat mir gesagt, seines Wissens sei der Scherrer halt einfach quasi auf der Ersatzliste. Also, dass er gar quasi wie nicht vorgesehen sei für Einsatz.
Also, dass er wie so Supportrolle, eine Unterstützerrolle hätte, oder?
Support, genau, genau. Eben einfach der Täfelihalter sein, eigentlich im besten Fall. Anzeigen, wie viele Minuten das es ist und anzeigen, welche Spieler durch welchen ersetzt wird. Das war seine Vermutung. Es muss in die Richtung gehen, weil es kann nicht sein, dass der Sandro Scherrer an so einer Weltmeisterschaft nicht zum Einsatz kommt. Wenn ich eben da den Ilgis Tantachev aus Usbekistan sehe, ja, das geht nicht. Und eben, ich meine, der hat PSG Bayern das 5-4, das hat der Sandro Scherrer super pfiffen, super. Und das hat nichts damit, dass wir eine Schweizer Brille haben, sondern es geht um Qualität. Und der hat sich zu einem absoluten Spitzenschiedsrichter entwickelt. Und dass der nicht pfeift, das wir werden es wahrscheinlich irgendeines Tages erfahren.
Vielleicht kommt eines Tages die Antwort auf meine Mail, die ich der FIFA geschickt habe. Bisher ist sie jedenfalls noch nicht gekommen. Aber bevor
jetzt haben sie sogar ein bisschen andere Sorgen.
Sie haben vielleicht auch gerade ein paar andere Mails noch zu beantworten. Aber bevor wir jetzt das Schiedsrichterthema so stehen lassen, Dominik, darf man ruhig auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Spiele gesehen, wo es mir wirklich aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, die Schiedsrichter machen es wirklich gut. Sie lassen viel laufen, sie haben eine Linie, sie haben Autorität. Wenn es Warchecks gibt, gehen die eigentlich relativ schnell durch. Und zu einem großen Teil muss man eigentlich sagen, dass es gute Schiedsrichterleistungen sind bisher.
Habe ich auch gefunden, vor allem in Gruppenphasen. Ich habe jetzt aber leider müssen feststellen, dass es ein bisschen schlechter ist geworden, dass es mehr VAR-Eingriffe gibt, dass es so überflüssige VAR-Eingriffe gibt, wie eben beim Match USA gegen Bosnien, wo der Schiri das Einsteigen vom Balogun überhaupt nicht hat gewettet, wo keine Karte hat gezeigt. Und plötzlich kommt der VAR und dann schaut man 100 Slow-Mos an und man schaut es nur in Slow-Mo an, was auch so ein Ärgernis ist. Und dann sieht man halt, dass er dem unabsichtlich, völlig unabsichtlich auf den Knöchel tritt.
Das Standbild sieht schrecklich aus. Also der Fuß knickt wirklich weg. Aber man sieht, auch in der Verlangsamung ist es ein Kopfballduell und er weiß nicht, wo er landet. Er will nicht da landen.
Genau. Und er meint halt, er hat müssen eingreifen. Er überzeugt jetzt auch noch den Schiedsrichter, hey, das ist rot. Und er zeigt der Schiri die rote. Und jetzt darauf runter zieht Pfeife die Sperre zurück. Über das werden wir ja sicher noch drüber reden.
Aber nämlich genau jetzt.
Aber das alles hat es gar nicht gegeben. Ohne diesen überflüssigen Eingriff. Ich meine, die Regel die ist eh völlig weltfremd. Das mit den oberen Knöcheln ist immer sofort rot. Ja gut, dann bei Messi in Gruppenphase. Zum Glück hat man es dort weiterlaufen.
Wieso zum Glück?
Ja, weil sonst wäre der auch
gesperrt. Ja, und dann ist er gesperrt, dann ist er gesperrt.
Nein, aber wir haben all die grossartigen Geschichten.
Ja, und dann, wenn der Messi eine Tätlichkeit macht, dann ist es eine Tätlichkeit. Nur weil es der Messi ist,
ist
es
keine... Entschuldigung. Das ist doch keine Tätlichkeit.
Entschuldigung, das ist
eine rote Karte. Nein, aber die Regel ist auch so absurd. Da hat man sich wieder ein Handy geschaffen mit einer Regel, die einfach weltfremd ist, die nichts mit dem Spiel zu tun hat. Tu es an, wenn es grob ist, wenn es ein böses Foul ist. Ja, tu es an, aber du kannst doch nicht echt sagen, alles über dem Knöpfchen ist einfach rot. Es hat so viel schon absurde Entscheidungen gegeben, wenn wir kurz von hier, von Vancouver zurück in die Superliga, so ein schönes Beispiel war dann der Lukas Görtl. Absolut weltfremd.
Wenn der VAR eingreift, heisst es ja noch lange nicht, dass der Schiedsrichter sich einfach überstimmen lassen muss.
Aber du weißt, wie es läuft.
Natürlich weiss ich, wie es läuft, aber das ist ja genau das grosse Problem. Der Schiedsrichter soll doch Rückgrat haben und soll es ignorieren. Dann passiert das eben vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr, dass der VAR kommt. Der Sandro Scherer ist einer von denen, wo ich behaupte, der will gar nicht viel VAR haben. Der will nicht viel vom VAR hören. Das hast du einmal erzählt, Katilmann, wo du einen Abend mitgehört hast im Videoraum. Dass der Scherer ganz wenige Kommentare will haben vom VAR. Und dann bin ich auch überzeugt, der lässt sich nicht so schnell überstimmen. Und das ist die grosse Schwäche am Ganzen. Das ist eine ganz grosse Schwäche am VAR-System.
Lass uns bei dem Fall Balogun bleiben, es ist angesprochen worden. Er hat die rote Karte gesehen, wäre damit per Regelbuch gesperrt gewesen für das Spiel gegen Belgien, das noch kommt. Jetzt hat die FIFA aber noch eine andere Regel in ihren Regeln stehen, dass man so eine Strafe bei Bedarf auch auf Bewährung aussetzen kann. Das ist im Vorfeld der WM mit Cristiano Ronaldo passiert. Aber dass es während einem Turnier passiert, ist neu, ist so noch nicht passiert. Und Thomas, du bist ja, wenn es um Skandale geht, du bist unsere Ein-Mann-Ethik-Kommission.
Jetzt bin ich nämlich gespannt, was das für ein Skandal
ist. Ist das ein Skandal deiner Meinung nach oder ist es kein Skandal?
Warte noch, Frankreich-Paraguay war ein absoluter Skandal. Jetzt bin ich gespannt.
Das ist jetzt einfach ein Witz. Das ist jetzt einfach ein Witz. Und darum eben, der Trump gibt ja seinen Eintrag auf seinem doofen Social-Media-Kanal
Truth Social.
Truth Social, wo er der FIFA gratuliert, dass der Entscheid korrigiert worden ist. Das sagt ja eigentlich alles. Also da hat es doch ganz bestimmte Kontaktaufnahmen gegeben zum Infantino.
Also das hat es ja gegeben. Also die New York Times hat das mittlerweile auch schon bestätigt. Oder,
genau. Das zeigt einfach alles, wessen Geist der Herr Infantino ist.
Ich finde, du hast einen Kommentar bei uns darüber geschrieben, Tilman. Ich finde, du hast das gut gemacht.
In meinem Titel steht übrigens Skandal. Es steht nicht das Wort Witz, sondern es ist ein Skandal.
Aber es steht auch nicht absoluter Skandal. Item. Und du hast das, finde ich, gut noch beschrieben, weil einerseits ist es eigentlich richtig, ist der nicht mehr gesperrt, der Balogun. Weil eben, die rote Karte, die ist es war ein V-Entscheid. Es war bitter, es war der beste amerikanische Stürmer. Rein für das Fußballherz kann man sagen, eigentlich ist es richtig, kann der spielen für etwas, das er nichts gemacht hat. Hankerum, eben die Art und Weise, wie intransparent das alles ist, dass man irgendwie zwar mit einer Regel kommt, aber ja, es ist einfach wirklich alles so Hinterzimmer vorgehen, muss man sagen. Das ist natürlich schon sehr skandalös. Es schaltet die Integrität von dem Wettbewerb. Es überschattet übrigens auch alles, was die USA jetzt noch leisten wird an diesem Turnier. Ich finde, wie sie gespielt haben, absolut erfrischend. Ist vielleicht sogar die beste amerikanische Mannschaft in Geschichte. Und das alles wird jetzt einfach überschattet von dem. Wenn sie jetzt weiterkommen gegen Belgien, wird man auf das zeigen. Und das tut mir eigentlich auch leid für die Mannschaft.
Zumindest mir geht es so, wir haben es vorhin diskutiert, Dominik, dass natürlich auch jetzt alle Entscheide, die jetzt für die großen Stars, für Messi unter Umständen noch gefällt werden, für Haaland, für Mbappé, dass man natürlich dann auch wieder sich recht schnell bei dem Gedanken ertappen wird, ah okay, ja natürlich werden die geschützt, natürlich passiert da nichts. Auch wenn alles völlig korrekt abläuft, man wird jetzt irgendwie dank der Entscheidung das irgendwie im Hinterkopf haben, oder?
Ja, und weißt du, ein gewisser Common Sense wäre ja gut. Weißt du, dass man je nachdem Foul-Entscheidungen auf dem Platz gefällt werden, noch korrigieren, hätte ich eigentlich grundsätzlich nichts dagegen. Aber natürlich die Willkür, wie jetzt in diesem Fall, die ist natürlich absolut problematisch. Und ich bin auch gespannt. Ich meine, wenn man so ein bisschen die Reaktion hat gehört aus Belgien, vom belgischen Verband, ich sehe jetzt auch gesagt, sie werden alle Optionen prüfen. Also weißt du, ob das Thema schon durchgegessen ist oder nicht, oder ob das uns noch ein bisschen weiter beschäftigt. Da bin ich einfach gespannt. Das ist etwas, was überhaupt nicht geht, was überhaupt nicht hat gebraucht. Und ja, ist jetzt schade.
Und Thomas, bei jeder weiteren roten Karte, bei jedem Platzverweis, der noch folgt, wenn wir jetzt natürlich genau die Diskussion haben?
Wieso, wenn man einen Mann den anderen abfräset, und wieso sollst du eine Diskussion haben? Also, würde jetzt nicht, die Schlussfolgerung würde ich jetzt nicht ziehen.
Ja, es wird aber jeder Verband natürlich dann schon mal nachfragen und sagen, wie sieht es denn eigentlich aus? In dem Fall ja, war es doch auch so. Es ist ja sogar noch bestätigt worden vom VAR, und also die Diskussion wird es geben.
Was man auch muss sagen, es ist alles im Moment immer viel heißer. Und der Aufschrei ist natürlich riesig gewesen, so funktioniert die heutige Welt. Morgen ist irgendetwas anderes Thema und dann gibt es dort einen Aufschrei. Wie gross war der Aufschrei letzten Herbst, wo man plötzlich der Ronaldo die Sperre hat abgesetzt auf nur noch zwei Spiele, dass er der WM dabei sein kann. Wo ich übrigens auch da sage, zum Glück ist der Ronaldo dabei. Sport ist Unterhaltung. Sport sind Stars. Wir wollen die grossen Stars dabei haben. Wir wollen Ronaldo mit 41 noch einmal an seinen Grenzen sehen. Wir wollen Messi sehen, zaubern und sehen, leiden. Das wollen wir alles sehen. Insofern ist das gut. Aber ich weiss auch dann, war der Aufschrei riesig gewesen. Und jetzt sind einfach auch noch froh gewesen, Anfangsturnier ist der Ronaldo dabei.
Thomas, was ist eigentlich mit den großen Stars los? Wenn man die Topscorerliste anguckt, wenn man die Torschützen anguckt, dann laufen einem da die ganz großen Namen über den Weg. Es hat fast so den Eindruck, als würden die sich so ein bisschen selbst motivieren untereinander. Als würde der eine morgens aufwachen, ins Handy schauen und sehen, oh, jetzt hat der eine schon wieder zwei Tore geschossen, da muss ich jetzt mal nachlegen. Und dann kommt der dritte und sieht genau das Gleiche. Also es ist schon bemerkenswert, dass gerade so viele große Namen so performen bei dem Turnier.
Ja, und es ist erstaunlich, weil es ja doch viele von denen eine lange Saison haben, hinter sich haben, mit ganz grossen Anforderungen. Und sie zeigen halt einfach, warum es die sind, wo sind, warum es Starre sind. Eben, wenn du jetzt den Haaland wieder siehst, heute habe ich irgendwie drei Böllen berührt gefühlt und macht zwei Goal. Messi müssen wir nicht darüber diskutieren, sein Goal gegen Kap Verde ist jetzt ein bisschen untergegangen. Von lauter Begeisterung über das 2-2 von Sidney Lopez Gabral. Mbappé, der funktioniert in dieser Nationalmannschaft, wie er bei Real Madrid nicht funktioniert. Offenbar hat Didier Deschamps eine Art, mit diesen Spielern umzugehen, entwickelt, dass die miteinander harmonieren. Das ist ja nicht so einfach. So einige Künstler, die in so einer Häufung rum sind, Mbappé, Olysee, Dembélé, die zusammenzubringen, oder? Und der Mbappé, der ist jetzt wirklich halt einfach, die sind jetzt wirklich absolut top. Zweig, wahrscheinlich muss man auch sagen, die sind halt einfach auch physisch irrsinnig Zweig. Und der Messi weiss, das ist wahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft, oder? Und der Messi ist natürlich auch das, da hat es 9 Feldspieler, die für ihn arbeiten. Und er ist halt einfach so gut. Also alle, muss man sagen, alle sind einfach so gut, wie sie mit dem Druck umgehen können. Eben die Situation von Ronaldo beim Penalty. Das muss man sich noch mal vorstellen. Darum sind es die, die es sind, wie sie mit Druck umgehen können. Und genau in dem entscheidenden Moment können liefern.
Und das ist eigentlich auch die Überraschung von diesem Turnier, oder? Der Text, den Thomas und ich geschrieben haben, trägt den Titel für einmal, gibt ein hämisches Grinsen vom Infantino Sinn.
Ah, ich habe mal was von einem Arbeitstitel «Danke, Donald» gehört.
Ja, der hat es gegeben. Das war ein Vorschlag von einem geschätzten Kollegen von uns, der die Meister ist in Zuspitzung.
Und ich würde vermuten, also wenn man die Klickzahlen anguckt, «Danke, Donald» wäre ein Titel gewesen, den wir natürlich nicht genommen haben, aber es hätte vermutlich funktioniert.
Wobei, also ich glaube jetzt der, den wir haben, wird auch funktionieren. Und eben, wie man über die WM geschnörgelt und genörgelt und alles gemacht vor diesem Turnier. Eben Aufstockung, Ticketpreise. Ja, die Stadien werden halb voll sein. Jeder zweite Match muss unterbrochen werden wegen einem Gewitter oder einem Blitzeinschlag, was auch immer. Und hey, die Spiele werden kaputt sein, die Matchen werden schlecht sein, weil es hat ja noch letztes Jahr die unsägliche Club-WM gegeben, wo viele Spieler von denen schon dabei waren. Finde ich übrigens unsäglichen Wettbewerb. Aber item, so hat man geredet. der Fußball immer mehr, immer noch grösser und auch noch die Trinkpause, auch noch die Werbeunterbrechungen und. Alles schlecht, oder? So hat man über die WM geredet im Vorfeld. Und was man jetzt muss sagen, man ist natürlich immer so ein bisschen gefangen im Moment. Das, was man jetzt gerade erlebt, muss man immer tut man überhöhen. Das ist ja immer so. Da fehlt einem ein bisschen die Distanz. Aber man muss jetzt sagen, bis jetzt ist die WM absolut grossartig. Und man kann sagen, sogar die Aufstockung die hat dazu geführt, dass die Spieler eben zwischen den Matchen vielleicht mehr Pause haben. Das ist jetzt eine These, ein Take, den ich überhaupt noch nicht getestet habe, den ich jetzt hier spontan raushole. Aber es kann ja auch sein. Was ich einfach damit sagen will, auch wenn wir es ungern sagen, aber der Infantino kann sich aktuell wie ein Gewinner fühlen.
Und in eurem Text kommen natürlich auch die Kapverden vor. Thomas, du hast das Tor schon angesprochen zum 2:2 in der Verlängerung von Lopez. Das ist für mich eine der Szenen, die ich wahrscheinlich aus dem Turnier relativ lang mitnehmen werde. Einerseits, wie er das Tor schießt. Der Schlenzer oben rechts ins Eck, also ein spektakuläres Tor. Aber wie er danach jubelt, in seinen eigenen Mitspielern verschwindet und dann aber direkt den Weg sucht zu seiner Freundin, Frau, Verlobten auf die Tribüne und wie er dann 10 Sekunden da oben im Block steht, völlig verloren, nicht weiß, wo er hin soll, nicht weiß, wo seine Frau, Verlobte, Freundin ist. Das für mich, Freundin, das ist für mich eine der ganz großen Szenen aus dem Spiel, wie er wirklich da steht und nicht so recht weiß, was er mit sich machen soll für einen kurzen Moment.
Nein, es war eine sensationelle Szene gewesen. Und eigentlich müsste ich ja dort dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, wegen übertriebenem Jubel müsste ich ihm die gelbe Karte geben. Das sind so schöne, grossartige Emotionen, die dann einfach bleiben. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Spiel einfach stärker ist als alles andere. Das hat so eine Kraft, das kannst du einfach nicht kaputt machen. Und die Emotionen, die da unterwegs sind, auch wenn jetzt du den heute Abend oder am Sonntagabend den Haaland gesehen hast, die Art, wie er jubelt, ist jetzt das Gegenteil eigentlich vom Sidney Lopez Gabral. Auch das ist eindrücklich, auch das bleibt. Also das sind einfach, die Emotionen sind, die kannst du irgendwie nicht kaufen, die kannst du nicht anzüchten, das kann nicht Hollywood bringen, sondern es ist halt einfach wirklich Spiel, wo das macht. Und das ist noch lange nicht fertig, es geht noch 2 Wochen.
Was auch bleibt, nochmal Kapverden, sorry, aber es sind wieder die Kapverden, der Torhüter Vucinha, der mit, weil ja heute nun mal das auch eine Währung ist, mit irgendwie 30.000 Followern bei Instagram gestartet ist und der jetzt bei knapp über 24 Millionen ist. Dominik, hast du noch irgendwie so eine Geschichte, die irgendwie so nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat, aber irgendwie schon, aber so ein bisschen so Nebensächliches, was dir in Erinnerung bleiben wird von dem Turnier bisher?
Ja, also ich möchte jetzt auch noch schnell bei den Kapverden bleiben. Also eben, weißt du, Sidney Cabral, sein Goal und plötzlich redet die ganze Welt über ihn und fängt raus, hey, vor einem guten Jahr hat er noch in der 3. Liga in Deutschland gespielt. Für Viktoria Köln könnte noch so ein Club sein, wo du Fan davon bist.
Stimmt, das ist genau meine Kragenweite, was Fußballclubs angeht. Ja.
Genau. Ja, eben, so grossartige Geschichte. Oder der Trainer von denen, der Bubista. Schau mal, wie die haben gespielt gegen Argentinien. Die wollten spielen, die haben sich nicht hinger eingegelt wie Paraguayer, die haben überhaupt nicht provoziert und dreckelt wie Paraguayer. Übrigens, die haben den besten Fußball fast gespielt als Brasilien. Das ist jetzt ein bisschen eine Zuspitzung, aber ich meine, wie Brasilien hat gespielt unter Carlo Ancelotti, ist eigentlich eine Schande an dieser Fußballnation. Man kann es nicht anders sagen. Ich meine, Norwegen hat irgendwie 65-70% Ballbesitz. Brasilien hat sich darauf beschränkt, hinten zu warten, auf Kontenmöglichkeiten zu lauern. Also ich wäre stinksauer als Brasilien. Und eben im Gegensatz dazu, die Kapverden, dank dem Trainer, den man vorher überhaupt nicht kennt, mit dem schönen Namen Bubista, der einfach ja, auch in dieser Hinsicht eine Bereicherung war.
Jetzt ist eben ein Herzwort schon. Also du tust mir vorwerfen, ein absoluter Skandal sei unangemessen. Ja, aber bei den Brasilianern von Schande reden, denke ich mir jetzt auch noch ziemlich deftig.
Aber du musst mir ein bisschen recht geben, oder?
Ja, es ist sehr enttäuschend. Es ist einfach sehr enttäuschend. Klar kannst du jetzt, wenn du den Match geschaut hast gegen Norwegen, ich meine, der Eldrick läuft allein aufs Goal und kann nichts damit anfangen. Der Guimarães hat in Newcastle verlernt, wie man Penalty schiesst. Es hätte auch anders laufen können. Gibt er natürlich recht. Es war keine überragende brasilianische Mannschaft gewesen. Wahrscheinlich halt einfach auch, weil sie zu wenig überragende Spieler hat, ganz schlicht und ergreifend. Und möglicherweise ist halt vielleicht auch der Carlo Ancelotti stoss da an Grenzen in einer völlig anderen Kultur.
Aber ich meine, es hat gleich immer noch die Einzuspieler, das Talent, um eine andere Art von Fußball zu spielen. Und ich meine, Norwegen 5 bis 6 Millionen Einwohner, Brasilien über 200 Millionen Einwohner. Und dann, wenn der Match hast geschaut, ja, die Brasilianer waren die gefährlichere Mannschaft gewesen, aber ja, das tut halt bei mir schon einfach Unverständnis hervorrufen. Und ich weiss nicht, ich bin mit den Brasilianern aufgewachsen, ich bin Fan von denen, vor allem vom Ronaldo, vom echten Ronaldo, vom brasilianischen Ronaldo. Und wie die Alben sagen, so über Rivaldo, Ronaldinho und wie sie alle geheissen. Wenn man heute so einen Auftritt schaut, wie gegen Norwegen, dann muss man sagen, ist man schon sehr weit davon entfernt. Aber was ich auf eine Art noch ein bisschen Freude hatte, das meine ich überhaupt nicht hämisch oder so, vielleicht muss man halt einfach nicht nur nach Namen aufbieten, oder? Also, der Ancelotti hat gefunden, er wird jetzt das Neymar-Problem ja auch noch lösen. Er wird schaffen, den mitnehmen zu WM. Er wird schaffen, dass das nicht andauernd ein Thema wird sein. Er hat ihn heute beim Stamm von 0-0 gebracht. Jetzt alles nur auf einen Neymar zu schieben, wäre ein bisschen einfach. Aber wenn man einfach meint, heutzutage, wir kommen noch durch mit der Ansammlung von Einzelspielern, die es irgendwie mit 1-2 werden regeln, dann ist das halt ein ziemlich naiver Gedanke. Es hätte aufgehen können. Ist aber jetzt zum Glück nicht aufgegangen und man muss sagen, die besser eingestellte, die bessere Mannschaft hat gewonnen und hat verdient gewonnen.
Und man muss sagen, er macht tatsächlich relativ viel, um seinen Ruf, den er sich über die Jahre erarbeitet hat, den zu festigen, als er nämlich den Elfmeter schießt, dann kurz vor Schluss. Es ist eine Mini-Chance, eine allerletzte Mini-Chance. Aber dann noch dem norwegischen Torhüter irgendwie an den Kragen zu gehen, beziehungsweise ihm noch einen Spruch zu drücken, statt vielleicht einfach noch schnell den Ball zu nehmen zur Mittellinie zurück, um zumindest noch ein bisschen was zu versuchen, spricht schon relativ viel dafür, wie Neymar Fußball versteht, nämlich in erster Linie auch als Spiel von sich selbst.
Ich würde Neymar einen Nationalitätenwechsel oder einen Nationenwechsel nach Paraguay empfehlen. Das würde nämlich so noch beipassen.
Ich habe noch ein anderes Team hier auf dem Zettel, weil ich habe ein paar Zuschriften bekommen. Unter anderem unser Kollege Oliver Gut hat auch noch gesagt, es könnte nicht angehen, dass wir kein Wort über das Aus der Deutschen verlieren. Und ihr habt das Gefühl, also die größten Glücksgefühle von Schweizer Fußballfans verursachen Schweizer Siege in K.O.-Phasen und das Ausscheiden des deutschen Nationalteams. Ich habe mich jetzt ein bisschen um das Thema rumgeschlängelt die letzten Wochen und habe gegen die innere Überzeugung gesagt, dass sie natürlich Weltmeister werden, aber wie sie dann ausgeschieden sind mit den Problemen mit Trainer Julian Nagelsmann, ist schon mit Anlauf gekommen. Man hat es kommen sehen, oder?
Also ich meine, wir sind ja berühmt in der dritten Halbzeit für unsere richtige Prognose. Und eine Prognose für mich war, Deutschland wird nicht einen Hauch von einer Chance haben, zum Weltmeister zu werden. Das ist wirklich so klar gewesen, weil der Trainer einfach keinen Plan hatte. Er hatte keinen Plan, wie er will spielen. Er hatte keinen Plan, wie er soll mit den Spielern umgehen soll. Es gibt ganz viele Beispiele. Ich meine, wie er ein Oli Baumann, das ist jetzt nicht ein Weltklasse-Goli, das ist jetzt nicht irgendein Courtois oder der Neuer im Abs oder Neuer vor ein paar Jahren. Das ist er nicht. Aber du kannst nicht mit einem Spieler derart umgehen, wie er mit einem Denis Sundorf umgeht. Kannst du nicht machen. Du kannst nicht den, der bei Bayern München im Zentrum spielt, Jahr ein, Jahr aus und dort das Mittelfeld zusammenheben, kannst du nicht plötzlich als rechter Außenverteidiger aufstellen. Joshua Kimmich, das geht nicht. Er hat so viele Sachen falsch gemacht in der Kommunikation. Er ist so ein, ich sage es bewusst so ein Blender. Es hätte scheitern müssen, ganz einfach.
Es hat natürlich mehrere Ebenen. Es hat das Sportliche, es hat aber auch so ein bisschen die Kommunikation, die Darstellung nach außen. Und das ist ja eigentlich, Dominik, was, wo ich zumindest bei Julian Nagelsmann lange am Anfang seiner Karriere das Gefühl hatte, in dem ist er wirklich sehr gut. Er hat Ahnung von Fußball einerseits, aber auch vor allem die Kommunikation und wie er seine Ideen erklären kann. Das kann er, aber jetzt in den letzten Monaten ist von dem eigentlich nicht mehr viel zu sehen gewesen.
Ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen Eloquenz und guter Kommunikation. Für mich ist er weiterhin eloquent. Ich habe schon ein paar Mal auch eine Pressekonferenz erlebt, gerade das letzte Mal Ende März in Basel nach dem Testspiel von Schweiz gegen Deutschland, wo zuerst Murat Yakin auf dem Podest gesessen und dann auch noch Julian Nagelsmann. Und ich meine, wie die reden, da liegen Welten dazwischen, das muss man sagen. Aber was jetzt alles falsch hat gemacht, eben in der Kommunikation. Das war natürlich schon eindrücklich und ist natürlich ein grosser Teil von dem deutschen Scheitern. Wobei man muss auch einfach sagen, die Mannschaft ist nicht gut. Also für ein so grosses Fußballland mit 80 Millionen Einwohnern, was da aktuell ein Fußballer um ist, finde ich das schon recht bedenklich. Also welcher von deutschen Nazi würde aktuell bei Frankreich spielen? Welcher?
Das ist eine rhetorische Frage. Es sind null. Es sind genau null.
Der Wirtz wäre noch der erste Kandidat, den wir in den Sinn bekommen. Oder der Kimmich im Mittelfeld für Rabiot vielleicht. Aber auch der Wirtz aktuell. Also, den würde ich den Duo nehmen, lieber. Also, es ist schon krass, oder? Der Unterschied. Und das darf man jetzt bei allem Einschlagen auf Julian Nagelsmann nicht vergessen, der wirklich sehr viel falsch gemacht hat. Es ist auch einfach keine gute Mannschaft.
Aber das Problem ist, das Kernproblem ist, er hätte keinen Plan. Hast du das Gefühl, Norweger sagen, haben viel, viel mehr spielerisches Talent? Norweger sagen, gesegnet mit absoluten Superfußballern. Nein, sind sie nicht, aber sie haben einen Plan. Hast du das Gefühl, die Japaner sagen, gesegnet mit Superfußballern? Nein, aber sie haben einen Plan. Und das ist das, wo ich am Nagelsmann, neben all den kommunikativen Fehlern, die er gemacht hat, Vorwürfe. Kein Plan.
Ja, ich finde das noch eine spannende Frage. Oder? Ich glaube, weiterhin taktisch hat er sehr viel drauf. Oder? Wenn es in diesen Plan hineingeht, das kann man ja trotzdem haben. Man kann ein taktisches Verständnis haben und meinen, man weiss alles, was er ja tut. Und trotzdem den falschen Plan oder keinen Plan haben. Also, das ist für mich nicht ganz ein Widerspruch. Aber es ist ja schon erstaunlich, was aus diesem Trainer Wunderkind wurde. Ich meine, das war jetzt vor 15 Jahren oder, bei Hoffenheim, wo er noch nicht mal 30 war und plötzlich...
Mit 28 hat er zu Hoffenheim angefangen. Ja.
Eben, und man meint, oh wow, der wird jetzt den Fußball über Jahrzehnte auf irgendeine Form ein bisschen prägen. Er ist dann zu Leipzig, es ist auch dort gut gegangen. Und ich meine, was für einen Schaden seitdem seine Karriere hat genommen. Das ist schon äußerst beachtlich.
Und er hat ganz offenbar keinen Plan, wie so ein Turnier, also wie ein Bundestrainer irgendwie in so einem Turnier agiert. Man hat die ersten zwei Spiele, es geht irgendwie darum, so ein Momentum mitzunehmen. Ja. Vielleicht ist es in dem Moment nicht das Schlauste, das Momentum wieder zu brechen, aber, indem man viele Wechsel vornimmt.
Vor zwei Jahren, EM, ist auch vor der EM ist alles schlimm gewesen. Ich weiss noch, ein Jahr vor dem EM-Start, ja, wo sie da ja fast kein Match mehr gewonnen und irgendwelche Testspiele gegen irgendwelche Gegner noch verloren. Dann war auch Alarmstufe rot gewesen. Und plötzlich hat man es dann im Hinblick auf die WM herbekommen. Ich finde, es auch wirklich cool gespielt. Sie sind ja dann knapp, äußerst knapp, du würdest schon sagen, wegen einem Schiedsrichter, entscheidet im späteren Europameister in Spanien. Gescheitert.
Wie auch dieses Jahr an der Schiedsrichterfehlentscheidung, die Mafia hat uns einmal mehr aus dem Turnier befördert. Bei der EM und bei der WM.
Oder? Und dort, ich weiss ich noch, oder, da hat man oder vor zwei Jahren ist das ASE in Deutschland viel, viel besser gewesen, viel, viel höher. Also, weiss, darf man auch nicht vergessen, wenn man sagt, er kann jetzt kein Turnier. Dann, vor zwei Jahren, hat er es offenbar können. Jetzt hat er sehr viele Fehler begangen.
Er hat es auch vor zwei Jahren nicht können. Wenn man nämlich ganz nüchtern schaut, wie er die Mannschaft aufgestellt hat in dem Viertelfinale gegen Spanien, wo er auch wieder typische Nagelsmann-Entscheidungen getroffen hat und die Mannschaft umgestellt hat, ohne Sinn und Verstand. Und da,
also Thomas, ich bin dann im
Stadion. Ja, ich muss nicht im Stadion sein, um das zu wissen.
Nein, lass mir
jetzt
zu.
Ich muss nicht im Stadion sein, um zu wissen, was für Schwachsinnsentscheidungen er dort getroffen hat, die er in der Pause müssen korrigieren musste.
Aber ich weiss noch, die Deutschen haben die Spanier einen Rand von Niederlage gehabt. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es der schwerste Match für die Spanier an der EM. Also die Deutschen waren sehr nah dran. Wären sie dort weitergekommen, hätten sie vielleicht sogar bis zum Titel dreht. Also insofern, bei aller berechtigten Kritik am Nagelsmann, mir vergisst es aber so sehr schnell.
Es geht gar nicht um das, jetzt, was vor zwei Jahren war, man redet von dem, was jetzt ist.
Was zu dem ganzen Thema ja noch dazu kommt, ist eigentlich das ganze Turnier über schon die Rolle von Jürgen Klopp, der als Experte beim Turnier war und eigentlich das ganze Thema dann eigentlich während dem Turnier ins Rollen gebracht hat, indem er den inzwischen berühmten Satz gesagt hat, dass Julian Nagelsmann die Aufstellung noch macht. noch. Und dann natürlich, also damit die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hat, er ist jetzt der Kronfavorit und so wie er sich äußert und wie auch der DFB sich äußert, ist
also
es eigentlich...
Also ich glaube, es ist schon mehr oder weniger fix.
Es ist im Grunde fix eigentlich, dass er der neue Nationaltrainer wird. Aber Thomas, du hast Texte über Jürgen Klopp geschrieben, du hast auch in dem Interview jetzt nochmal das Thema aufgegriffen. Wie hast du seine Rolle jetzt in den letzten Wochen gesehen und hast du das Gefühl, er wäre so mit seiner Strahlkraft, mit seiner Größe einer, der das irgendwie in den Griff kriegen könnte, auch die tiefer liegenden Probleme?
Dass er die Probleme kann in den Griff bekommen, das traue ich ihm absolut zu, weil er natürlich schon ein unheimlich dominantes Auftreten hat. Das ist so. Ich denke, es wird im deutschen Fußball nicht einfach damit gemacht sein, dass jetzt der Klub Nationalmannschaft übernimmt, sondern ich habe das Gefühl, dass der deutsche Fußball an einem Punkt ist wie 2004. Dazumal ist man in Portugal an der EM sang- und klanglos ausgeschieden. Rudi Völler ist sofort zurückgetreten. Der Otmar Hitzfeld hätte Nationaltrainer werden sollen, hätte aber nicht mögen, weil er ausgebrannt war nach 6 Jahren Bayern München. Und dann hat man den Klinsmann geholt, den Jürgen Klinsmann. Der Klinsmann, seine Bedingung war, ich wollte aber den ganzen Laden auseinandernehmen. Und der Klinsmann hat neue Strukturen implementiert, hat den ganzen Laden DFB von links auf rechts und von rechts auf links gekehrt. Und nachher hat er das war der Anfang von einem extrem erfolgreichen Jahrzehnt vom deutschen Fußball. Und wenn du jetzt zurückschaust, hat der deutsche Fußball ein ganz schlechtes Jahrzehnt hinter sich. Mit vielen ganz schlechten Turnieren. Und wenn du mal zufälligerweise an der EM im Viertelfinal bist, das ist für die Deutschen nichts. Sondern die Deutschen wollen Titel. Und der Klub wird auch da grundlegende Veränderungen müssen anbringen. Sind jetzt wieder die grossen Diskussionen am Laufen wegen der Nachwuchsförderung. Man schaut extrem auf Frankreich, wie die Franzosen das machen. Ob man so etwas müsste können auf Deutschland bringen. Wenn er will etwas wirklich verändern im deutschen Fußball, dann müsste er die Freiheit haben, an die Strukturen anzugehen. Was nicht so einfach ist, das weißt du, Tillmann, wie kompliziert das der DFB organisiert ist und funktioniert.
Ich weiß es gar nicht ins Detail, ehrlich gesagt. Also, aber wenn du sagst, dass ich das weiß, dann ist das einfach, dann ehrt mich das.
Muss ich dir alles zutrauen. Nein, und das andere ist natürlich höchst problematisch, finde ich, einfach seine Rollen als Experte. Man hat es bei Red Bull, habe ich gelesen, kann nicht wahnsinnig gern gesehen, dass er das macht. Ich hätte ihm als Berater auch dringend abgeraten, Experte zu sein bei den deutschen Spielen. Er kann alles andere analysieren, kein Problem, aber er darf nicht bei den deutschen Spielen auftreten, im Wissen, dass er eigentlich Nationaltrainer werden und dass man nur darauf warten, bis dann der Klub endlich mal Nationaltrainer wird. Und dann gipfelt das in dieser Aussage, die du vorher zitiert hast, mit dem berühmten «Noch», wo natürlich schon für heftige Irritationen gesorgt hat und wo der Klub sich dann zwar hinterher entschuldigt hat und ja, es wäre zwar übermorgen 59, aber er merkt, es ist immer noch dämlich. Aber du hast auch gemerkt, wie der Nagelsmann das reagiert auf die Entschuldigung. Nämlich gar nicht. Das hat den Nagelsmann irritiert und getroffen. Und es gibt natürlich dann ein anderes Problem mit dem Klub. Der ist bei 57 Firmen ein Werbepartner. Und das musst du auch dann zuerst einmal regeln. Er hat andere Autopartner als der DFB. Er hat einen anderen Ausrüster als der DFB und, und.
Das sollte alles zu lösen sein.
Das sollte machbar sein, glaube ich.
Ich meine, heute habe ich irgendwie die Fernsehsendung geschaut, Doppelpass, und etwa in 3 oder 4 Werbespots zwischen denen kommt der Klub. Mal wirbt er für Mediamarkt und mal wirbt er, glaube ich, für Zwieback und ich weiss nicht was. Ich habe in dieser Beziehung ziemlich viel Mühe mit dem. Aber ist natürlich klar, wenn jemand in Deutschland Veränderungen kann anbringen, dann ist er das.
Freut mich, dass du zwischen 3 oder 2 WM-Spielen pro Tag noch Zeit für den Doppelpass heißt. Das zeigt die ganze Professionalität und in Sachen Fußball.
Wenn ich auf dem Velo hocke, muss ich auch irgendwie mal noch etwas schauen. Ich kann mir auch den Doppelpass laufen lassen.
Und ich muss ja sagen, nachdem dass man in Nacht vorher einen Podcast mit uns aufgenommen hat, der halt für immer und ewig irgendwo in der Sphäre über Vancouver verschwunden ist. 3-4 Stunden später bist du schon wieder wach für einen Doppelpass, oder?
Lass uns von Jürgen Klopp, von Julian Nagelsmann zu Murat Yakin kommen. Thomas, bei Murat Yakin kann man dann schon behaupten, also dass der Turniertrainer ist, dass er mit seinen Ideen, die er hatte, in dem Turnier noch nicht daneben gelegen ist, oder?
Einschränkung ist der erste Match gegen Katar, wo seine Wechsel nicht funktioniert haben, sondern einen gegenteiligen Effekt, einen negativen Effekt gehabt haben. Es ist in dem Sinne der klassische Yakin, wo halt in einigen Momenten aufgeht. Also es interessiert ihn viel mehr, weder irgendein x-beliebiges Spiel, sondern es ist jetzt halt die ganz, ganz grosse Bühne. Und da ist er dann halt in seinem Element. Das ist ganz einfach.
Dominik, wir haben einen Text über Murat Yakin geschrieben, der in der Sonntagszeitung erschienen ist, so ein bisschen die Facetten beleuchtet. Das ist eine der Facetten, dass er sich auch tatsächlich ein bisschen gefällt in dem Bild. Aber dass er natürlich schon jetzt das Duell gegen Wladimir Petkovic hat gezeigt, dass er dann schon irgendwie, er sieht dann schon die Schwachstellen, er weiß irgendwie, was damit anzufangen, auch wenn es auf den ersten Blick dann seltsam aussehen mag, dass Denis Zakaria jetzt plötzlich der Rechtsverteidiger ist, dass er, wie angekündigt, vielleicht irgendwann mal Adon Yashari als Linksverteidiger einsetzen könnte. Aber das funktioniert bisher, oder dass er irgendwie den Blick hat und irgendwie die Schwachstellen beim Gegner dann ausmacht.
Ja, und ich habe es bezeichnet jetzt gefunden, wie die Aufstellung, die er gewählt hat gegen Algerien, eben, wo er gemerkt hat, gut, die Algerier, super Kügler, die sind offensiv stark, aber sie sind eben auch sehr anfällig. Und er hat dort ja eigentlich bis jetzt seine mutigste Aufstellung gewählt, eben unter anderem mit dem Zakaria als Rechtsverteidiger, wo er halt auch in der Offensive deutlich mehr anbietet als ein Widmer. Und vor allem auch endlich mit dem Vargas, Ndoi und Mansambi zu dritt hinter Mbolo, ist für mich die beste Schweizer Aufstellung aktuell. Das war auch gut gewesen, oder? Er hat jetzt gefunden, in diesem Moment ist das richtige Globo. Wir tendieren auch dazu zu sagen, dass er noch einmal gegen Kolumbien wird ähnlich aufstellen, obwohl Kolumbien natürlich deutlich solider Gegner ist als Algerien.
Thomas, ist das auch das Idealbild? Also wenn du dir das Schweizer Nationalteam zusammen basteln könntest, würdest du auch Mansambi, Ndoi, Vargas, also im Grunde maximalen Speed, Kreativität und zu einem gewissen Punkt auch Offensive, auch wenn die natürlich vor allem die Außenpositionen nach hinten arbeiten, aber ist das auch so dein Idealbild von Aufstellung bei der Schweiz?
Also einfach das Idealbild ist dann, wenn der Mansambi dabei ist.
Der Rest ist dir egal?
Ja, im Prinzip, der Ndoi hat jetzt ja noch kein Wahnsinns-WM gehabt, hat jetzt gegen Algerien seinen besten Match gemacht. Ja, für mich, jetzt ganz ehrlich gesagt, vielleicht tun wir ein bisschen überhöhen, aber der Mansambi gehört einfach in die Mannschaft hin und hat so etwas Belebendes. Ich meine, er ist der mit dieser Einzelaktion den Match aufgebrochen hat gegen Algerien. Ich meine, die ersten 10 Minuten haben die Schweizer nicht gewusst, was sie machen sollen. Dann sind die Algerier deutlich besser gewesen, haben dominiert und dann kommt er mit seiner Aktion, wo alles aufreisst und der Embolo muss nur noch den Fuss anheben oder das Skibein, also auch immer genau, und der Match hat gekehrt. Also der Mansambi ist für das Spiel von dieser Mannschaft einfach extrem, extrem wichtig, zentral. Darum, der gehört einfach rein. Und wenn der Vargas hat möglicherweise gegen, wo hat er nicht gespielt gehabt? Gegen Bosnien zuerst.
Bosnien,
hat er die Lektion wahrscheinlich begriffen. Ndoi, habe ich gesagt, der hat jetzt auch Zeit gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Aber die vier vorne, eben Embolo, Ndoi, Mansambi und Vargas, das ist sicher, das ist gesetzt, das muss gesetzt sein, finde ich. Dann hast du hinten dran die zwei alten Männer, den Schaka und den Freuler. Und dann, Abwehr ist eh auch klar mit Akanji, Elvedi und Rodriguez. Ja, und dann ist die rechte Position, wo dann der Yakin je nach Gefühl will entscheiden und
der Goal. Ja, aber ich glaube, da gibt es für mich auch keine Zweifel mehr. Da wird der Zakaria spielen nach dem Match. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das rausnehmen sollte. Ich glaube, du kannst ihm auch zutrauen gegen Luis Diaz. Ich würde auch tendenziell, das ist ja der grosse Star von Kolumbien, der Flügel von Bayern München, ein grossartiger Fußballer. Aber auch da, so rein physisch, gesehen, ich glaube, so lieber der Zakaria als der Silvan Widmer. Ich bin voll überzeugt, dass der Zakaria wird spielen, wenn man in dieser Formation spielt.
das, was Thomas angesprochen hat mit Ruben Vargas, der mal nicht von Anfang an kommt, so ein bisschen das Kitzeln, das ist auch was, was wir in dem Text über Murat Yakin angesprochen haben, so ein bisschen, wir haben das so gesagt, also er kann schon eine gewisse Härte zeigen. Bei Nico Elvedi hat er das gemacht, jetzt bei Ruben Vargas während des Turniers. Noah Okafor, da wird man dann noch sehen, in welche Richtung es geht, in welche Richtung es sich entwickelt. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der ihn als Trainer auszeichnet oder dass er offensichtlich merkt oder spürt oder sich bewusst ist, wann der Moment ist, vielleicht mal nicht mehr auf den Spieler zu setzen, irgendwie so einen Reiz zu setzen, damit dann im Idealfall noch eine bessere Leistung zurückkommt, oder?
Ja. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man es teilweise nicht offen klärt. Ich meine, jetzt beim Elvedi ist es wirklich so gewesen. Das war für ihn ein Weckruf gewesen. Er hat dann an sich angefangen, er hat sich Athletiktraining genommen, er hat seine Ernährung aufgestellt. Es ist mit Abstand der beste Nico Elvedi in seiner Karriere. Er ist zur absoluten Stütze von dieser Mannschaft geworden. Also in diesem Fall ist es jetzt aufgegangen, ja.
Thomas, wir haben nach dem letzten Spiel, nach dem Sieg gegen Algerien und damit auch gegen Wladimir Petkovic so ein bisschen darüber diskutiert, wo Murat Yakin jetzt so in der Ahnengalerie der Schweizer Nationaltrainer steht. Man kann jetzt sagen, wenn er das nächste Spiel gewinnt, wenn er in WM-Viertelfinale einziehen sollte, dann wäre er der erfolgreichste Nationaltrainer, den die Schweiz hier hatte. Wo würdest du ihn aktuell einordnen im Trainer-Ranking der Schweiz?
Ja, sehr, sehr weit vorne. Ich meine, ich habe ja mal gefordert, dass man ihn muss entlassen in der Qualifikation zu der EM 24. Ja, ich meine, was man muss lassen, ist, das Resultat stimmt. Es war im Viertelfinale von der EM. Vielleicht kommt er jetzt im Viertelfinale von der WM. Ich meine, das hätte kein anderer Schweizer Nationaltrainer erreicht. Das hätte Otmar Hitzfeld nicht erreicht. Das hätte Roy Hodgson nicht erreicht. Das hätte kein Karl Rappan erreicht. Also, darum, ja, ist die Antwort wahrscheinlich relativ einfach, dass er dann einfach das Nummer 1 ist, wenn wir jetzt genau die nackten Resultate nehmen.
Ich war heute Morgen beim Training. Es war noch eine Medienkonferenz mit Ruben Vargas und Ardon Yashari. Wir sehen ja relativ wenig von diesem Training, 15 Minuten. In Regel unsägliche oder einfach nicht überflüssige, aber nichtssagende Passe. Übrigens ist ja klar, dass man das macht, wo noch die Journalisten da ist, dass man nicht irgendwelches taktisches Training macht, ist alles logisch. Aber was man so schon hat gemerkt, so wie die Stimmung anders ist geworden, so wie der Flow. Also die Mannschaft, denke ich mir, die ist jetzt tatsächlich in einem Flow. Es ist 3 Wochen her, seit dem 1-1 gegen Katar, wo es ja wirklich näher im Nachgang klopft und tätscht. Jetzt redet schon fast Zürichdeutsch. Klopft und tätscht hat, wo man sich zum Teil auch hat, ist angegangen, dass die J-Spieler auch nicht bestreiten. Aber wie jetzt, denke ich mir, wird halt die Mannschaft ein Stück weit gedreht. Also heute auch ein Granit Xhaka rund um das Training völlig entspannt. Man merkt einfach, das ist jetzt eine Mannschaft, die so ein bisschen den Weg gefunden hat, die in diesem Flow ist. Und da kann es dann natürlich schon tragen.
Ja, gut, es ist natürlich immer die alte Frage, was ist zuerst Huhn oder das Ei? Ist jetzt die Stimmung gut, weil die Resultate gut sind, oder sind die Resultate gut, weil die Stimmung gut ist? Ich würde jetzt da mal eher aufs Erste tendieren, dass die Stimmung gut ist, weil die Resultate gut sind.
Ja klar, nein, also das ist immer so. Also, es ist einfach, gute Stimmung zu haben, wenn man es gewinnt, definitiv.
Eben.
Sie ruhen jetzt ein Stück weit doch ein bisschen sich. Ich meine, der Sieg über Algerien war sehr überzeugend. Das war einer der überzeugendsten Siege von allen Teams im 16. Finale. Sie haben mit grossen Ansprüchen das Turnier gereist. Und sie müssen sich jetzt eigentlich auch sagen, jetzt oder nie.
Aber du weißt, wenn du die Deutschen nimmst, die haben einmal erzählt, wie super das alles ist. In den Winston, Salem und wie das irrsinnig ist und wie die Mannschaft noch nie so eine gute Stimmung. Und dann kommt ein Match gegen Ecuador und alles bricht auseinander. Also weißt, so viel dann zu der guten Stimmung. Ich weiss jetzt nicht, wie es bei der Schweiz dann gewesen wäre, wenn jetzt der Match gegen Algerien in die Hose gegangen wäre. Dann hätte auch kein Mensch mehr von guter Stimmung geredet, oder?
Nein, logisch nicht. Dann wäre auch die Stimmung nicht gut gewesen. Aber um das geht es nicht. Es geht jetzt darum, wie ist die Ausgangslage von diesem Match gegen Kolumbien. Und noch eines, das ist jetzt das 8. Finale gegen Kolumbien, wo die Grippe geschwächt wird teilweise, wo einen Tag weniger Pause hatte, wo am Tag später noch in einer riesen Hitze gespielt, wo er jetzt reisen musste. Die Schweizer konnten in Vancouver bleiben. Hier ist absolut perfektes Fußballwetter. Ist verhältnismässig sogar kühler im Sommer.
Ja, und du musst ja sehen, die Aussicht auf ein Viertelfinale gegen Argentinien, das muss dich ja noch einmal mehr motivieren.
Ja, und abgesehen davon, und darum habe ich vorher auch gesagt, jetzt oder nie, muss ich ja die Mannschaft sagen. Also, das ist der Aspekt mit einem Gegner, der sicher jetzt ein bisschen suboptimale Vorbereitungen hat. Also, ein bisschen eine Vorbereitung, die vielleicht auch an die Schweiz erinnert, in Katar, vor einem Match gegen Katar. Es ist zu wissen, dass halt der Granit Xhaka 34 ist, dass Manuel Akanji 30 ist, Remo Freuler, der Xhaka ist 33, Freuler 3 oder 34, Rodriguez 3 oder 34, Akanji 30, Embolo 29. Rechnen wir bei allen 4 Jahren drauf, der eine oder andere wird dann sowieso nicht mehr Nationalmannschaft sein und wenn, wahrscheinlich nicht mehr unbedingt in dieser Verfassung von jetzt. Das ist ein weiterer Aspekt, warum sich jetzt die Mannschaft eigentlich muss sagen, jetzt oder nie. Und dann kann man eigentlich auch die Aussichten. Ja, Argentinien, ja, Messi. Aber wenn man sie sieht spielen, was die für einen altmodischen Fußball spielen. Also es ist eigentlich Messi und Finger kreuzen und hoffen, er wird uns irgendwie weiterschießen. Es hat mit Taktik und so hat das überhaupt nichts zu tun. Also den Gegner kannst du natürlich auch schlagen im vierten Finale. Logisch werden sie Aussenseiter sein, aber das ist nicht Frankreich, wo er können warten oder nicht Spanien, wo er können warten oder wie dann vor 2 Jahren EM im vierten Finale England. Nein, es ist ein angeschlagenes Argentinien, wo auch seine Hoffnung auf einen 39-jährigen baut, wo logischerweise der grösste Fußballer ist in Geschichte. Aber trotzdem, wenn ich so das Kollektiv, das Schweizer Kollektiv anschaue, dann traue, würde ich dem sogar etwas gegen Argentinien zutrauen.
Aber Thomas, ist es nicht, also WM 2018 in Russland, das denkwürdige Spiel gegen Serbien, dann kommt Schweden im Achtelfinale. Ich meine, so jetzt oder nie Momente gibt es ja irgendwie dann schon immer wieder. Ich habe das Gefühl, bei jedem Turnier gibt es so ein jetzt oder nie Moment. Oder hast du jetzt wirklich das Gefühl gegen Kolumbien, dass es wirklich dann eine einmalige Chance, in ein Viertelfinale zu kommen?
Ja, das kannst du absolut nicht vergleichen, weil das Match 2018 Kaliningrad gegen Serbien, der hat die Mannschaft derart belastet im Vorfeld, der hat die Mannschaft belastet im Nachgang. Da hat so viel Energie absorbiert.
Das wissen wir jetzt, oder? Aber in dem Moment hat man ja auch gesagt, das setzt was frei oder kann was freisetzen und jetzt kommt Schweden.
Ja, natürlich, aber du hast in der Analyse ist dann klar geworden, das haben sie dann ja auch alle gesagt, der Match hat so viel Energie gekostet, dass wir gegen Schweden nicht mehr parat waren, dass wir gegen Schweden keine Energie mehr hatten. Du kannst nicht vergleichen. Die Schweiz hat jetzt nie so einen hochemotionalen Match gehabt wie dort. Die Schweiz hat nicht so einen hochemotionalen Match gehabt wie jetzt auch wieder in Katar gegen Serbien. Hat sie nicht gehabt. Sie hat jetzt einfach ganz, in dem Sinn ganz normale Match gehabt. Es ist um Fußball gegangen und nicht um irgendwelche Nebenschauplätze. Das ist der Unterschied zum 18.
Ja, wirklich, was ich halt auch wirklich finde, ist eben das jetzt oder nie. Man kann nicht einfach sagen, ja, in 4 Jahren hat man dann vielleicht auch eine Chance. Aber so ein Fußballer wie der Xhaka wird man länger nicht mehr haben. Eben Akanji, klar werden neue nachrücken. Es gibt schon wieder grosse Talente hier und da. Ich meine, der Mansambi wird von jetzt an nur noch besser werden, ist mir schon klar. Aber ich meine, als Schweiz kann man nicht einfach so davon ausgehen, dass man so eine breite Mannschaft, wie man sie aktuell hat, einfach alle 2 oder 4 Jahre wird haben. Ich meine, abgesehen davon, man kann nicht davon ausgehen, weil man sich mittlerweile längst daran gewöhnt hat, dass man in jedem Turnier dabei ist. Und darum glaube ich halt, habe ich wirklich das Gefühl, auch wenn man das immer wieder hat gesagt, das ist jetzt die Chance. Und vielleicht wird die Chance auf sehr, sehr lange Zeit nie mehr so gross sein. Und wenn man sie jetzt nicht packt, was kann passieren gegen Kolumbien, muss das trotzdem enorm ärgerlich sein, weil man eben diese grosse Chance verpasst hat.
Ja, man hat es eben schon vor 2 Jahren eigentlich verpasst, die Chance.
Ja.
Gegen ein schlechtes England. Der Viertelfinal. Man geht kurz vor Schluss in Führung und kommt nachher ein fools Goal über. Wo der Adiaki auch schlecht gecoacht hat in diesem Match. Muss man auch sagen. Also dort hat auch er seinen Beitrag gehabt und die Mannschaft hat dort schon die grosse Chance gehabt auf das Halbfinale. Ich weiß jetzt nicht wegen dem Kolumbien, wenn das so ist, dass die angeschlagen sind mit Krippen und so. Ja, aber es ist halt gleich, muss den Match gleich zuerst gewinnen und du hast jetzt gesehen, die Südamerikaner, die können sehr unangenehm sein.
Dominik, du hast das Spiel gesehen zwischen Kolumbien und Ghana, hast einen Text dazu geschrieben. Was kommt da auf die Schweiz zu?
Also ich meine, es wird das Auswärtsspiel wie auch noch Käse an dieser WM. Selbst das gegen Kanada hier in Vancouver, wo ja super Stimmung war, ist, glaube ich, jetzt noch eine andere Kategorie.
Hast du das Gefühl, es ist das noch eindeutiger zugunsten von Kolumbien?
Ja, weil sie halt einfach frenetischer sind, emotionaler. Das ist sehr
beeindruckend gewesen im Match gegen Ghana, das Riesenstadion in Kansas City, das grossartige Arrowhead. Und einfach alles war gelb gewesen. Und ich glaube, es wird auch so sein hier in Vancouver. Die Schweizer haben den Vorteil von Pause, von Regeneration und allem, aber sie werden den Nachteil haben, dass sie auswärts, so gesagt, werden spielen. Und dann sonst, die Mannschaft, ja, ist sehr solid. Ich meine, sie hat ein Goal bekommen in diesem ganzen Turnier, weil das gerade im ersten Match gegen Usbekistan ist ja eine von diesen Mannschaften, die Thomas zu Recht hat erwähnt, die ohne nichts zu reissen rausgegangen ist. Und sonst eine sehr solide Mannschaft, natürlich mit einem Ausnahmefußballer wie dem Diaz. Aber wenn die Mannschaft durchgeht, also die Schweizer spielen fast alle, oder spielen mehr oder weniger alle in europäischen Top-Ligen. Das ist natürlich bei den Kolumbianern nicht. Ich meine, der Sanchez, der Abwehrchef, spielt bei Galatasaray, schon eine gute Mannschaft. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in Spitze ist Kolumbien vielleicht leicht besser, aber so in Breite ist die Schweizer besser und das ist absolut ein Duell auf Augenhöhe.
Bist du einverstanden, Thomas, dass die Schweiz grundsätzlich das bessere Team hat?
Mein Tipp ist 1-0 Schweiz. Das ist meine Antwort auf deine Frage.
Ich glaube eben auch, Thomas, und das finde ich schon fast ein bisschen unheimlich, aber ich glaube eben auch, die Schweizer gewinnen. Ja, auch mit eher wenig Goal. Ja, 1-0 denke ich mir nicht so schlecht. War vielleicht noch auf einen Konter, ein 2-0.
Ich wäre jetzt tatsächlich ein bisschen beeindruckt, aber seit ich das letzte Mal im Stadion gesehen habe, wie Dominik prophezeit hat, dass Algerien noch ein Tor schießen wird, prophezeit hat, dass es nochmal spannend wird, kann ich den Tipp jetzt nicht so ganz ernst nehmen. Aber wir werden sehen, wie es kommt.
Halt, Tillmann. Ich habe gesagt, mein Tipp vor dem Match war 3-2 für die Schweiz gegen Algerien. Und ich habe Schweiz-Kanada in 2-0 tippt. Es war dann 2-1. Also immerhin der Zweiger habe ich jetzt zweimal richtig tippen. Das ist jetzt auch noch keine grosse Kunst, aber du kannst mir jetzt nicht da so darstellen, als würde ich immer falsch liegen.
Was ist denn dein Tipp, Tillmann?
Hey, ich habe absolut kein Gefühl. Ja, ich habe kein Gefühl jetzt für das Spiel. Wenn, dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich am Ende falsch liege. Ich mache es eben smart.
Das ist einfach der Unterschied zwischen dir und mir und dem Thomas. Wir schauen uns nicht.
Ich habe jetzt einfach ein bisschen die Befürchtung, dass ihr beides verschrien habt, indem ihr auf den Sieg der Schweizer gesetzt habt. Aber Dominik, Kolumbien, wenn die so wenig Gegentore kriegen, kommt es dann besonders auf die Stürmer an, auf die Offensiven ein Tor zu schießen, weil die Defensive so gut ist, oder wird es auf die Defensive ankommen? Was hast du das Gefühl, welche Spieler sind besonders wichtig für die Schweiz?
Ja, wir machen uns im Vorfeld in einem Text Gedanken, welche Spieler das wir brauchen. Wir sind eben bei einem Zakaria gelandet, wo sehr wahrscheinlich mit einem Luis Diaz wird es überkommen. Wir sind bei einem Gregor Kobel gelandet, der ja bis jetzt überhaupt kein auffälliges Turnier hat. Das hat er bis jetzt noch nicht gebraucht. Er hat 13 Schüsse müssen halten in diesem ganzen Turnier in 4 Matchen. Seine beste Berater war auch nach 2 Minuten gegen Katar, oder? Nach dem Akanji-Fehler. Sonst musste er eigentlich sagen, hat er fast alles, oder hat er alles müssen haben, was aufs Goal kam. Er hat den einen oder anderen wackelt in gegen Bosnien. Auch beim Goal von Kanada hat er nicht ganz super ausgesehen. Also ich glaube, auch ihn wird es brauchen, auch wegen der individuellen Klasse, die Kolumbien trotz allem hat, auch mit dem Suarez, der bei Sporting Lissabon in 32 Ligaspiel 28 Goal geschossen hat. Das ist schon beeindruckend. Aber ich glaube eben auch, da bin ich für einen heute Abend einig mit dem Thomas. Also es wird eben auch ein Mansambi brauchen, eben gegen die solide Mannschaft, gegen das Bauwerk, wenn man es so nennen will, eben einen, der es mit der Einzelaktion aufbrechen können. Und es ist so lustig, ich habe mich vorher ein bisschen durch die kolumbianischen Medien gelesen, und wenn die liest, dann gibt es ja gar nicht mehr die Frage, und da bin ich absolut mit ihnen. Also da muss ja, schreiben auch über einen Mansambi, da wird der Mansambi im gleichen Atemzug wie ein Akanji, wie ein Chaka genannt. Also es wäre ja schon sehr überraschend, wenn der nicht auf dem Platz steht. Ich konnte es nicht verstehen, weil eben er, glaube ich, eher ist schon so eine Figur, die man wird müssen brauchen.
Ja, was dich in ihn auszeichnet, ist die absolute Unbeschwertheit. Also der kann mit dieser Situation, habe ich das Gefühl, aus der Distanz problemlos umgehen. Also der macht sich keinen Kopf, nur weil jetzt ein Hype um ihn ausgebrochen ist. Sondern der macht einfach seine Bütze, und die Bütze ist einfach relativ gut.
Ich gucke völlig erleichtert auf meinen Laptop und sehe immer noch ein rotes Feld oben in der Ecke. Dominik, wir haben es geschafft. Danke, Thomas, dass du mich daran erinnert hast. Danke, Dominik, dass du mich daran erinnert hast. Es läuft, es hat aufgenommen. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Vorschaufolge für das Spiel, für den Achtelfinal der Schweiz gegen Kolumbien aufzunehmen. Danke, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Thomas, dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast, zum zweiten Mal in Folge für uns.
Für euch mache ich alles.
Und wir hören uns dann am Morgen nach dem Achtelfinal gegen Kolumbien am Mittwochmorgen Schweizer Zeit wieder. Dann wissen wir, wo Murat Yakin in der Ahnengalerie der Schweizer Nationaltrainer steht, ob die Schweiz den Viertelfinal erreicht hat oder ob es nicht gereicht hat. Danke euch beiden fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis Mittwoch.